Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für heute haben wir einen Abschnitt aufgegeben, Matthäus 2, Vers 13 bis 23. Da geht es um die Flucht, die Josef mit seiner Familie antrat, und um die Rückkehr ins heilige Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kind zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Diese Verse, diese Geschichte aus dem Matthäusevangelium zeichnet den Weg ab, den Israel schon gegangen ist. Josef kam einst als verkaufter Sklave nach Ägypten und machte dann dort seinen Weg und seine Geschichte. Wir kennen das ja aus der Bibel. Auch seine Brüder suchten Hilfe in Ägypten, in der Zeit der großen Hungersnot. Und die Nachkommen von Josef wurden dann aber vom Pharao versklavt. Später führte Gott den Mose wieder zurück ins heilige Land und er nahm das ganze Volk mit. So steht der Weg Jesu letztlich hier ganz im Zeichen der Rettungsgeschichte Israels aus Ägypten. Oder wie es in Philipper 2 schon heißt: Er nahm Knechtsgestalt an, er wurde in die Gefangenschaft des Menschen hineingeboren und hielt das aus und ging so seinen Weg. Drei Punkte habe ich. Einmal: von Gott her geboren. Mit dem, was Matthäus uns schreibt, will er eins klipp und klar machen: Jesus ist der Sohn Gottes, der erwartete Messias. Und dafür wirbt Matthäus unermüdlich. Hier haben wir es mit einer Vergewisserung zu tun: Er ist der Sohn Gottes. Er ist der von Gott gesandte Sohn. Da können Menschen Zweifel haben, noch und nöcher. Die biblischen Texte zeigen unermüdlich die Klarheit im Blick auf Jesus als den Sohn Gottes. Das ist von der Bibel her klipp und klar erklärt. Und was hilft es, wenn wir vielleicht selber von solchen Zweifeln beschlichen werden? Manchmal kommt das ja vor. Ist denn Jesus auch wirklich der, um den es da gehen soll? Was können wir dann tun? Dann könnten wir jeden Tag im Gebet danken, dass unser himmlischer Vater seinen Sohn Jesus als Retter und Erlöser in diese Welt gesandt hat. Dankbar sein für das, was er uns geschenkt hat durch Jesus. Dankbar sein für die Geschichte, die er in uns angestoßen hat. Und wenn wir so dankbar vor ihm kommen im Gebet, dann wird sich auch viel Zweifel wandeln hinein in Gewissheit. Jesus ist authentisch Gottes Sohn. Und wichtig dabei, nicht erst sein Verhalten, sein Handeln weist ihn als Messias aus, sondern er ist es von Anfang an, durch allein diese Geschichte, die er mit seiner Familie damals genommen hat. Und da komme ich zum zweiten Punkt, vom Menschen verfolgt. Wo Gott sanft, suchend und rettend in die Welt einbricht, wird der Schöpfer der Welt oft nicht verstanden. Wir Menschen sind dazu geneigt, alle unsere Probleme selber zu lösen. Sich helfen lassen ist nicht so unser Ding. Wir Menschen, wir wollen selber vorankommen, selber auch uns in religiöser Hinsicht das verdienen, was vielleicht dann am Ende reicht. Aber wir bekommen es nicht wirklich hin. Selber. Selber, wie die kleinen Kinder das manchmal dann sagen, wenn es darum geht, jetzt zieh deine Schuhe an oder ich zieh dir deine Schuhe an. Und so ein zweijähriges, dreijähriges Kind sagt, selber. Und dann steht man da nebendran und muss viel Geduld haben, bis dann endlich die Schuhe angezogen sind. Das steckt tief in uns drin. Auch wenn es um unseren Glauben geht, dann steckt das drin. Wir wollen es halt doch ein bisschen selber machen. Ein bisschen einen Anteil dran haben, dass es am Ende auch gut ausgeht. Aber das ist nicht der Weg Gottes und seines Sohnes in dieser Welt. Er geht einen anderen Weg. Die Einladung, die Gott ausspricht in Jesus, heißt schlicht, vertrauen wir uns doch seiner Liebe an. Und das ist ein völlig anderes Lebenskonzept, welches schon immer Anstoß nahm. Damals nahm Herodes Anstoß, weil der von den Weisen aus dem Morgenland verehrte Sohn Gottes zu einer Gefahr heranreifen könnte. Und wie zerbrechlich auch die weltliche Herrschaft damals war, sieht man an diesen Königen. Als ein Herodes starb, übernahmen drei seiner Kinder die Königsherrschaft. Und so teilten sie das Land in drei Machtbereiche auf. Aber die Angst um den Erhalt des Einflusses war so groß, dass ein Herodes auch vor der Tötung von Kindern nicht zurückschreckte. Auch er wollte seine Macht selber stabilisieren, selber garantieren. Was diese Grausamkeit in den Familien für Leid auslöste, ist heute fast nicht nachvollziehbar. Wenn der Herrscher kommt und lässt alle zweijährigen und jüngeren Kinder, Söhne in Bethlehem und Umgebung einfach töten. Auch was da die Soldaten gedacht haben mussten, Es ist unvorstellbar, diese Grausamkeit. Und was für uns heute fast nicht nachvollziehbar ist, ist doch furchtbare Realität in Kriegsgebieten. Ganze Dörfer wurden vom IS ausgelöscht. Gerade Jesiden, die eigentlich völlig harmlos sind. Frauen wurden vergewaltigt. Grausame Hinrichtungen wurden inszeniert. Und das im Namen einer Ideologie, die Macht und Größe versprochen hat. Eben, wir kriegen das hin, wir machen es selber. Damals konnte Josef angesichts der drohenden Gefahr gar nicht anders. Er musste fliehen mit seiner Familie. Im Traum bekam er diesen Auftrag. Und so musste der kleine Jesus die Existenz eines Flüchtlingskindes zusammen mit seinen Eltern ertragen. Sie sind nach Ägypten geflohen und dann wieder nach Israel zurückgekehrt und sich dann in Nazareth niedergelassen. Aus Angst vor Archelaus, diesem einen Sohn Herodes, der im Süden des Landes regierte. Jesus war sozusagen die Wanderexistenz in die Wiege gelegt. Und auch in seinem späteren Wirken musste er immer wieder die Flucht ergreifen vor seinen Gegnern, den Pharisäern, die darauf beharrten, dass der Mensch auf dem Weg des Gesetzes in den Himmel kommen muss. Selber in den Himmel müssen wir kommen. Und nicht auf dem Weg der Gnade und Barmherzigkeit. Diesem Wege mussten auch die Jünger folgen. Auch nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus waren Christen immer wieder auf Wanderschaft und Flucht, weil die Mächtigen das Konzept der Liebe Gottes und der Barmherzigkeit nicht tolerieren. Es war für mich mal eindrücklich, war ich irgendwo in der Diakonie unterwegs und so ein alter Diakon, der sagte das, das war wirklich sein von Jesus her geprägtes Leben. Im Zweifel stellen wir uns zu denen, die ungerecht behandelt werden, die arm dran sind und die die Außenseiter sind. Im Zweifel machen wir es so. Das fällt uns oft schwer, weil wir halt ganz verankert sind in unserem bürgerlichen Denken. Und wenn dann jemand so am Rand steht, dann kann es ganz schnell gehen, dass man dann sagt, ja, hast halt nicht nachgebracht in deinem Leben. Oder hast halt das Falsche gelernt. Oder wie man solche Sprüche dann los wird. Ganz, ganz anders. Das, was uns Gott hier vorlegt. Ein ganz anderes Prinzip, nämlich der Weg der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit. Diesem Wege mussten auch die Jünger folgen. Eben nach Tod und Auferstehung von Jesus mussten auch sie manchmal fliehen, wurden verfolgt, einst ja auch von Saulus, dem späteren Paulus. Schaut man so auf das Leben von Jesus und das der ersten Christen, da wirkt unser traditionelles, sesshaftes Leben hier in Dettingen, ja, wie soll man sagen, wie eine Ausnahme, eine völlige Ausnahme. Und wenn man sich das nicht so richtig bewusst ist, dann empfehle ich immer wieder, die Nachrichten zu lesen, die es gibt, auch manchmal in der Zeitung, wie Christen verfolgt werden in anderen Gegenden dieser Welt. Daher sollten wir und können wir nur und nur dankbar sein für das Geschenk des Friedens und der relativen Ruhe im Blick auf unser Leben als Christen. Aber auch unsere Solidarität sollte allen denen gelten, die auf Kriegsgebieten, von Kriegsgebieten fliehen müssen und vor allem denen, die um ihres Glaubens willen kein ruhiges Leben führen können, sondern in muslimischen Ländern oder in Indien oder in Nordkorea oder in China oder wo es überall ist, verfolgt werden. Und noch ein dritter Punkt, von Gott geführt. Matthäus zeigt ja unermüdlich, wie schon das Leben des kleinen Kindes Jesus unter der Führung Gottes stand. Seine Eltern wurden von Gott angesprochen. Es scheint vage, im Traum. Wenn ich denke, wenn ich schlafe, ich träume manchmal gar nichts oder ich merke es gar nicht, dass ich was träume. Ganz selten andere, die haben lebendige Träume, grausame Träume. Das ist eine sehr vage Sache. Und doch war der Traum im Leben von Josef ein Weg, ein Gefäß, wie sich Gott ihm mitteilen konnte. Und das, was Josef dabei sah, war unmissverständlich. Flucht und Rückkehr wurden von Gott gesteuert und gelenkt. Später, als Jesus, als der Messias und Gottes Sohn wirkte, war das genauso. Er betete und war in konsequenter Verbindung mit seinem himmlischen Vater. Und von dieser inneren Verbindung her durfte und konnte er seine Entscheidungen auf seiner Wanderschaft erkennen und den Weg gehen. Und auch wir sollen diese Möglichkeiten aufnehmen und so in der Verbindung mit Gott leben und unseren Alltag gestalten. Dass wir fragen nach Gott: What would Jesus do? Was würde Jesus tun in einer konkreten Situation? Selbst wenn wir es in Gedanken eigentlich schon entschieden haben oder in unserem Herzen schon festgelegt sind, dass wir den Mut haben, immer wieder innezuhalten und zu fragen: Ist es jetzt das, was Jesus will, oder ist es das nicht? Und da können wir uns nicht freikaufen davon. Das gehört zu unserem Leben, dass wir so als Christen fragen, mitten in unserem Alltag. Und um Antworten darauf zu bekommen, da verwendet ja Gottes Geist verschiedene Gefäße. Einmal das Gefäß seines Wortes, des Wortes der Bibel. Deshalb sollen wir es lesen und verstehen und lernen. Ein solches Gefäß sind auch immer Schwestern und Brüder, wenn wir uns mit ihnen austauschen. Wenn wir im Hauskreis zusammen sind oder beim Gespräch, bei einem Ständerling, dann können wir mal so einen Gedanken starten, was wir gerade überlegen, wo wir dran sind, wie sehen es denn die anderen? Und daraus auch ein Stück Weisung für uns erfahren. Es sind Ereignisse, Zeiten der Krise und der Krankheit, die uns ebenso begegnen und durch die manchmal oder aufgrund der Gott mit uns und sein Geist mit uns reden will. Wir dürfen aber auch unseren Verstand verwenden, den der Heilige Geist nicht verachtet und ebenso als ein Gefäß verwendet. Träume und übersinnliche Erfahrungen sind ebenso möglich. Diese suchen aber immer auch die Bestätigung durch weitere Gefäße, durch die Gott mit uns reden will. Wichtig ist, Gott führt nicht immer die Wege zu unserem irdischen Glück. Glück durch Ehre, durch Reichtum und Gesundheit, alles, was uns Menschen zuerst nahe liegt. Gott führt uns aber auch immer zu der Aufgabe und zu dem Glück, die uns als Christen und als seine Nachfolger bestimmt sind. Dieses Glück scheint nicht immer in fortwährender Gestalt von Gesundheit und Reichtum zu liegen. Dieses Glück ist der unverdiente Vorgang, dass Jesus uns als Christen in das Buch des Lebens eingetragen hat. Das soll der Grund für unser Glück sein. Freut euch nicht darüber, dass euch sogar die Dämonen untertan sind. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Darum geht es. Denn der Eintrag in dem Buch des Lebens, im himmlischen Einwohnermeldeamt, dieser Eintrag ist in dem Reich unseres Herrn und Gottes etwas Entscheidendes. Der Weg Jesu nach Ägypten und von dort zurück nach Israel schien damals im Äußeren widersprüchlich. Warum war das nötig? Warum musste so eine Familie fliehen und dann wieder zurückkehren. Aber vielmehr wird etwas anderes deutlich. Hier hatte Gott selber seine Hand im Spiel. Und das gilt auch uns und unserem ganzen Lebensverlauf. In deinem Leben hat Jesus seine Hand im Spiel, auch wenn wir es manchmal nicht fassen können. Gehen wir so auf das Jahresende zu. Jesus ist der Autor auch unserer Lebensgeschichte. Und er hat schon und wird weiterhin Geschichte schreiben in deinem und in meinem Leben.